Hallo, mein Name ist Sascha Zöller und ich bin der Cyber-Zölli aus Sat1 Frühstücksfernsehen. Darüber hinaus habe ich eine Agentur zum Thema Marketing spezialisiert auf das Thema Produktpräsentation und Brand Communication. In dieser Folge erfahrt ihr, was Online-Marketing speziell vom Fernsehen noch lernen kann. Und vor allen Dingen geht es hierbei um das Thema Emotionalität, es geht um Live, aber wir sprechen auch sehr stark, wie demnächst die ganzen Sachen inszeniert werden sollen. Wir reden über NFL, wir reden über das Thema Fußball-Europameisterschaft 2024, die gerade vorbeigegangen ist und was das mit Inszenierung zu tun hat und was Online-Marketing vom Fernsehen lernen kann. OMT. Ich glaube einfach mal, dass du als Influencer oder wenn du im Online-Bereich eigentlich deine Reichweite aufgebaut hast, dass du quasi immer wieder so an einen Sättigungspunkt rankommst. Und man sieht es ja in den Formaten zum Beispiel Kampf der Reality-Stars. Ganz ehrlich, und das meine ich nicht böse, aber wenn ich dann sehe, dass das Reality-Stars sind, habe ich von denen vorher noch nie was gehört. Und so geht es wahrscheinlich Hunderttausende oder vielleicht auch gar Millionen von Menschen, die quasi damit neue Reichweite und neue Sichtbarkeit eben bekommen. Und das ist eben das Interessante am Fernsehen, dass die Menschen doch eine Reichweite bekommen, die sie über Online so vielleicht nicht bekommen.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Sascha, schön, dass du da bist. Sascha, Fernsehen und seine Formate gehören zu unserem Leben wie die Luft zum Atmen. Online-Stars und Influencer wollen trotz ihres enormen Online-Erfolges auch ins Fernsehen. Also man kriegt ja immer wieder mit, dass die große Reichweiten auf Social Media haben, trotzdem immer noch ganz großes Interesse am Fernsehen haben. Viele sagen, dass es immer noch das Format ist, auch wenn die Reichweiten, ich sag mal, angeblich sinken. Warum ist deiner Meinung nach das Fernsehen immer noch so wichtig und relevant?
Mario, ich glaube, das Thema Fernsehen wird uns nie ganz loslassen. Die Frage ist nur, wie konsumieren wir es? Die Frage ist, wollen wir live gucken? Und dann sind wir wieder bei der Fußball-Europameisterschaft 2024. Das wollen wir alles live, das wollen wir auf großen Bildschirmen sehen, wenn wir Private Public Viewing machen. Die andere Frage ist, wollen wir Nachrichten gucken? Und dann bin ich ja nicht mehr wieder von Montag bis Sonntag irgendwie 20 Uhr vom Fernseher uns hinquälen. Und auf der anderen Seite kriegen wir jeden Tag 24x7. Die Nachrichten um die Ohren geschlagen, genau wie wir es gerne hätten, von den Kanälen, wo wir denken, dass das für uns die besten Kanäle sind. Also dieses Fragezeichen, wie wird Fernsehen kommuniziert, ist nicht ganz geklärt, aber glaube ich, jeder hat seine eigene Präferenzen daraus. Und das ist das, was du als Intro schon gesagt hast. Aber trotz alledem suchen immer noch die Influencer, die in Online groß geworden sind und auch eine riesen Reichweite haben, wollen trotzdem ins Fernsehen, weil es dafür eben auch spezielle Formate eben auch gibt.
Was denkst du, woran es liegt? Dadurch, dass die Reichweite viel größer ist oder deshalb, weil es an der Reputation noch mitgeht? Also Online-Marketing-Experten schreiben ja auch gerne noch Gastartikel in irgendwelchen Offline-Zeitungen. Hat das irgendwas damit zu tun? Oder wo denkst du, kommt das her?
Ich glaube einfach mal, dass du als Influencer oder wenn du im Online-Bereich eigentlich deine Reichweite aufgebaut hast, dass du quasi immer wieder so an einen Sättigungspunkt rankommst. Und man sieht es ja in den Formaten zum Beispiel Kampf der Reality-Stars. Und ganz ehrlich, und das meine ich nicht böse, aber wenn ich dann sehe, dass das Reality-Stars sind, habe ich von denen vorher noch nie was gehört. Und so geht es wahrscheinlich Hunderttausende oder vielleicht auch gar Millionen von Menschen, die quasi damit neue Reichweite und neue Sichtbarkeit eben bekommen. Und das ist eben das Interessante am Fernsehen, dass die Menschen doch eine Reichweite bekommen, die sie über Online so vielleicht nicht bekommen.
Oder es ist halt ein weiterer Kontaktpunkt, was ja auch eine positive Wirkung hat normalerweise.
Naja, der eine Punkt, der einen darf man natürlich auch nicht vergessen. Du musst natürlich omnipräsent sein. Ne? Also nicht nur Amazon macht Fernsehen oder macht Werbung im Fernsehen oder nur auf Online-Medien oder irgendwie sonst was. Die sind eigentlich omnipräsent, gucken sich die Zahlen an und überlegen, was gerade am besten funktioniert. Und das sollte, glaube ich, jeder für sich auch im Online-Marketing immer wieder nachschauen. Wie sehen die Zahlen aus? Wie entwickeln sich die Zahlen? Dann kann sein, dass er vielleicht im ersten Quartal online sehr stark ist. Vielleicht in dem zweiten Quartal ist vielleicht eine andere Marke, ist Print vielleicht etwas stärker und im Sommer wieder online, aber dann halt geringer, weil viele Leute im Urlaub sind und online nicht anwesend sind oder sichtbar sind. Und dann ändert sich das wieder im Quartal 3 und 4. Also ich glaube, jeder muss da gucken, was für ihn gerade passt. Und ich mache das für mich eben halt auch. Und ich nutze halt die Reichweite, Sichtbarkeit und natürlich das Status, das Thema Fernsehen. Man bekommt dadurch eben einen Status, weil wer vor der Kamera spricht, und nicht nur einmal sprechen kann, sondern mehrmals sprechen kann. Ich mache das seit mittlerweile über 5 Jahren, bekommt natürlich damit auch einen gewissen Status, der einzigartig ist, ne, in Deutschland.
Wir haben die Folge heute genannt, was kann Marketing, Online-Marketing vom Fernsehen lernen? Ich glaube, gerade aufgrund der Vielzahl an Wettbewerb im Fernsehen, ja, unterschiedliche Kanäle, unterschiedliche Formate, ist es immer wichtig, eine gewisse Resonanz zu erzeugen, zu erhalten.
Ja, ich glaube, das Thema, was kann Online-Marketing von Fernsehen lernen? Und da schauen wir mal wieder hin, wie wird Fernsehen genutzt? Und dann glaube ich, meine Aussage ist da relativ einfach. Also Fernsehen ist mehr Entertainment, mehr Unterhaltung, mehr, ich verbringe meine Zeit damit, mir Kampf der Reality-Stars oder andere Formate eben anzugucken. Das heißt, meine Zeit, die ich dafür verwende, nutze ich vielleicht im Fernsehen. Und jetzt erweitern wir das so ein Stück weit, kann man auch Streaming-Angebote sein und andere Themen. Aber was ganz klar Online-Marketing aus meiner Sicht eben von Fernsehen lernen kann, ist die Emotionalität, die manchmal in den Online-Marketing ein bisschen vermissen lässt, weil die eher so Zahlen, Daten, Fakten getrieben sind oder überwiegend Zahlen, Daten, Fakten getrieben. Und das ist das, was Fernsehen eigentlich einfach so ein bisschen die Besonderheit hat, neben dem Kino, neben vielen anderen Dingen. Aber Fernsehen ist Emotionalität pur. Großer Bildschirm, vielleicht ein guter Sound dazu und emotionale Bilder aufgeladen durch Musik, durch schnelle, langsame Schnitte. Das hilft uns natürlich da sehr weit, die Emotionalität hochzumachen. Und davon kann einiges abgeguckt werden, was gut läuft.
Erzähl uns doch mal kurz was zu deinem Hintergrund. Also es gibt ja einen Grund, warum ich dich jetzt in die Folge eingeladen habe. Warum Thema Fernsehen? Wieso bist du derjenige, der uns erklärt, was wir vom Fernsehen lernen können?
Na ja, guck mal, mein Werdegang war eigentlich ein zufälliger Werdegang. Ich habe 20 Jahre lang IT-Projektmanagement gemacht, war dazwischen, zwischen Fernsehen und IT-Projektmanagement, war ich als Storycoach tätig. Ich habe also wirklich gelernt, Zahlen, Daten, Fakten einfach nüchtern zu präsentieren über 20 Jahre lang. Und irgendwann mal während dieser Zeit habe ich festgestellt, da geht bestimmt noch ein bisschen mehr, das kann ich noch ein bisschen besser, weil ich dann irgendwann mal in dieser Zeit eben auch sehr stark auf C-Level, also auf Vorstandsebene präsentiert habe. Und somit bin ich dann irgendwann mal abgerutscht in dieses ganze Thema Story-Marketing, Storytelling eben auch rein. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben, ja, zur Digitalisierung. Wie sollen deutsche Unternehmen einfach die Digitalisierung vorantreiben? Und ich hatte für mich dieses große Thema gehabt, so nach dem Motto, das müsste man doch eigentlich ins Fernsehen bringen. Und habe dann mich auch bemüht, ins Fernsehen zu kommen. Und der Witz dabei ist, dass ich nicht deswegen ins Fernsehen gekommen bin, sondern wegen einer ganz anderen Geschichte, so nach dem Motto Sommerloch. Mal gucken, ob da jemand einer in der Lage ist, Produkte zu präsentieren, technische Produkte, überwiegend technische Produkte, also wie das neueste Smartphone, der neueste Bluetooth-Kopfhörer, all diese ganzen Themen. Und beim ersten Mal war das mehr oder weniger so ein Versuchsballon und den habe ich nicht ganz so schlecht gemacht, sodass man gesagt hat, okay, lass uns den nochmal 14 Tage später nochmal ausprobieren. Und mittlerweile sind das 5 Jahre her, es sind über 230 Live-Auftritte vor einem Millionenpublikum und eben über 3600 Produkte vorgestellt. Und ich sage es einfach nur, wie es ist, weil die Leute eben den Mehrwert, den ich halt in einer Story verpacke, emotional verpacke, in der Regel sofort erkennen. Und das ist eben humorvoll. Und wenn man überlegt, Sat.1 Frühstücksfernsehen, wir beginnen unseren Tag damit, dass uns jemand erklärt, wie die neueste Technologie aussieht. Und jetzt mal selbst gedacht, man hat noch nicht den ersten Kaffee verdaut, der Koffeinschock ist noch nicht da. Und dann soll einer die neuesten Sachen über die Technologie erklären, wie es jetzt weitergeht. Und das kannst du nur emotional, humorvoll und eben mit viel Freude eben auch machen. Und das ist das, wo ich denke, dass ich darüber die Brücke schlagen kann zum Online-Marketing.
Man könnte jetzt meinen, wir hätten es abgestimmt, aber wir hatten vor ein paar Wochen eine Podcast-Folge zum Thema Storytelling. Also wenn ihr das heute auch hört, das ist ja eine Aufnahme, dann wird es Anfang August sein wahrscheinlich, wenn ich jetzt so hochrechne. Und dann hatten wir ein paar Wochen vorher eine ziemlich interessante Folge, ich habe sie schon aufgenommen, zum Thema Storytelling. Das passt ja sehr gut jetzt hier als Grundlage auch. Und du, die Frage an dich jetzt, warum ist Storytelling die Grundlage, meiner Meinung nach, die Grundlage für jeden Zuschauer, egal ob Fernsehen oder andere Medien?
Also lass uns nochmal das Thema Storytelling ein bisschen in kleinere Happen pappen, weil diese ganze Storytelling-Thematik ist, ich erzähle eine Geschichte und andere Leute denken sofort, welche Geschichte soll ich denn jetzt eigentlich erzählen? Und es gibt im Storytelling aus meiner Sicht eben heraus, meiner Meinung nach, eine Reihenfolge, die ich erzählen sollte. Die erste Geschichte ist, dass ich sogenanntes Framing machen sollte. Das heißt, wenn ich Menschen abholen möchte, dann möchte ich sie gerne dort abholen, wo sie sich gerade eben auch befinden und vielleicht auf der einen Seite dahin führen, wo ich mir vorstelle, dass ich doch den besten Mehrwert liefern kann. Also sollte ich eine Geschichte erzählen, die vielleicht den Zuschauer oder eben auch das Zielpublikum am meisten abholt und am meisten interessiert. Das ist erstmal die erste Geschichte, die ich unter dem Thema Framing eben raphaue. Und dann ist eben so die Geschichte, dass ich sage, hey, ich weiß, wie du dich aktuell fühlst. Und dann eben auch zu erklären, wie vielleicht die Zukunft aussieht. Und damit fängt es eigentlich schon sehr, sehr schwierig an zu werden, weil einige Unternehmer, Startups, aber auch alte etablierte Unternehmen können quasi nicht den Nutzen oder den persönlichen Vorteil für den Kunden herausstellen, weil die eher sehr stark technisch oder sehr Zahlen, Daten, Fakten oder wie ich es auch immer wieder gerne betreutes Vorlesen der Betriebsanleitung eben auch ist, was zu einer einschläfenden Wirkung eben auch führt. Und wenn ich das geschafft habe, gute Stories zu erzählen, also ich habe ein bisschen Dopamin mit reingebracht, was wir alle kennen aus Social Media, wenn ich durch mein Feed scrolle, dann will ich eine Geschichte nach dem anderen hören, dann möchte ich ein bisschen Oxytocin mit einfließen lassen, also eben dieses Kuschelhormon, wo ich mich sehr nahe fühle, das heißt, ich fühle mich sehr nahe an diesem Storyteller, der mir gerade diese Geschichte erzählt und dann brauche ich zum Schluss noch eine gute Geschichte, die mir dann zu einem Aktion eben hinführt, also zu einem Call to Benefit, ich nenne das nicht mehr Call to Action, sondern ich nenne das mittlerweile Call to Benefit. Also welchen Benefit habe ich jetzt da drauf, wenn ich da draufklicke? Was bekomme ich? Und das ist natürlich das Thema Endorphine, dass ich einfach dahingehend auch meine Emotionen trage, dass ich sage, oh, ich habe verstanden, die Geschichte ist cool, der holt mich ab. Das zweite ist so, hey, wenn ich das jetzt mir runterlade, wenn ich mich hier anmelde, wenn ich jetzt hier auf Weiterklicke, habe ich die Chance, dass ich aus meinem aktuellen Status vielleicht ein Stück weit rauskomme oder ich eine neue Inspiration bekomme, wie es weitergeht. Und deswegen klicke ich da gerne drauf und hol mir ein Freebie, melde mich zum Newsletter an, was auch immer. Und das ist so eine dreiteilige Geschichte, die immer sehr sinnvoll ist am Anfang, wenn man um das Thema Storytelling geht. Also Storytelling ist viel feingranularer und es ist nicht mal dieses große Moloch, wie es vielleicht vor 4, 5 Jahren nochmal war.
Ich würde gerne den Podcast weiterführen, indem ich dir weniger Fragen stelle, sondern eher mal Schlagwörter in den Raum stelle. Ich glaube, das ist etwas,
sehr gerne.
Genau, ich möchte es gerne mal ausprobieren, weil ich habe im Vorfeld, als ich mir Gedanken zu dem Thema gemacht habe, sind mir sehr, sehr viele Sachen in den Kopf gekommen, die ich eigentlich ansprechen will. Wenn ich alles in eine eigene Frage packen würde, wird es wahrscheinlich zu lang dauern. Aber ich möchte es gerne mal ausprobieren und ich fange an mit, sag mir was zu, im Fernsehen natürlich, Wiedererkennung, Konsistenz und Regelmäßigkeit.
Also Wiedererkennung, Konsistenz und Regelmäßigkeit ist wie überall Key-Faktor. Das nützt nichts, einmal im Fernsehen aufzutauchen und danach in die Versenkung abzutauchen und dann zu warten, dass dir jetzt die Kundenaufträge kommen. Also ich bin der Meinung, Konsistenz ist eins der Schlüsselpunkte. Regelmäßige Sichtbarkeit bei deinen Zielkunden, egal wo, egal in welchen Plattformen, das egal wie. Man muss ausmessen, testen, was gerade funktioniert und das kann sich über den Jahresverlauf eben auch wechseln. Also Vollgas geben in dem Thema raushauen, das, was am besten funktioniert, weitermachen und dann immer wieder beobachten, was gut funktioniert. Also Konsistenz ist key. Einmal die Woche ist schon fast in heutigen Zeit schon zu wenig, mich in die Sichtbarkeit auf Social Media zu bringen, sondern da braucht es in der Zielgruppe weitaus mehr.
Wenn ich jetzt mal über den Teich gucke, ja, also du hast vorhin das Thema Europameisterschaft mal angesprochen, ich will mal da so ein bisschen rein. Wir haben jetzt die Europameisterschaft, da gibt's mittlerweile auch vorher ein bisschen Entertainment, wenn das erste Spiel stattfindet, diesmal war es auch Deutschland gegen Schottland. Wir haben die Champions League, da wurde der ganze Platz abgedeckt, es kam auf einmal ein bisschen Show und so weiter. Und dann sehen wir zum Beispiel mal rüber Super Bowl, NFL, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Also da wird viel mehr drumherum gemacht. Ich habe das Gefühl, alle Werbetreibenden, die sich da irgendwie engagieren, produzieren extra Sachen dafür. Entertainment ganz groß geschrieben. Frei nach dem Motto, the show is the show. Warum ist die Inszenierung, die in den USA passiert, vielleicht noch ein Ticken besser als bei uns? Und was können wir daraus mitnehmen?
Ja, vielleicht das Thema Inszenierung eigentlich nochmal. Und da bin ich wieder bei dem Thema, was ich vorhin gesagt habe. Alles, jede Produktpräsentation, auch meine Produktpräsentation im Fernsehen, ist immer eine Inszenierung. Und guck dir mal jedes Theaterstück an, was vor 100 oder 200 Jahren auf der Bühne aufgeführt wurde. Es gibt immer eine Einleitung, es gibt immer ein Hinführen. Und so ist es im Endeffekt auch. Und nimm es mal ganz brutal. Wir haben so viel um die Ohren rum. Wenn wir vom Fernseher hocken, haben wir noch so ein bisschen Alltagsstress in den Köpfen eben auch drin. Und diese ganze Vorberichterstattung, dieses ganze Happy-Go-Lucky, wir gehen da jetzt hin und stimmen uns ein, das führt dazu, dass wir diese Tagesthemen aus unserem Kopf ein Stück weit streichen und uns jetzt auf dieses Fußballspiel oder Super Bowl einfach vorbereiten. Und so ist es auch bei der Produktpräsentation. Wir können nicht einfach hingehen, ein Webinar starten oder auch eine Ad schalten, die dann quasi mit kaltem Wasser werde ich erschlagen. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock für. Und ich nenne das auch ein bisschen so das ganze Thema Touchpoint Management. Das heißt, für mich heutzutage brauche ich mehrere Touchpoints, um wirklich mit dem Kunden oder mit dem Anbieter warm zu werden. Und das Schlimmste, was mir immer wieder passiert ist, wenn ich über LinkedIn angesprochen werde und da fühle ich mich mit dem kalten Wasser übergossen, über LinkedIn angesprochen werde, hey, vielen Dank für die Vernetzung und hier ist mein Pitch. Die wissen gar nichts über mich, die haben noch nicht mal bei mir auf dem Profil nachgeguckt, die wissen gar nicht, was mir gerade für Probleme sind, die haben noch nicht mal ihre Leistung demonstriert, die haben noch gar nicht mal Texte irgendwie auf LinkedIn veröffentlicht oder Artikel veröffentlicht oder irgendetwas kommentiert, aber die wollen gleich mit mir ein Gespräch führen. Also das ist so die krasseste Geschichte, wenn ich jetzt mal Super Bowl auf der einen Seite des Positiven, des Entertainments eben aussehe, dieses Heranführen, ich stelle mich persönlich drauf ein, ich bin emotional jetzt dran, gleich geht's los, eine Riesenshow. Übrigens, Klammer auf, findet auch bei der Tour de France statt. Man sieht's halt nur nicht. Das ist ja quasi wie, ich komme aus Köln, deswegen so ein bisschen wie Kölner Rosenmontagszug, der diesem Tross vorherfährt. Und das war immer schon so. Das heißt, der Tross fährt vorher bei der Tour de France und dann läuten die quasi auch dazu ein. Achtung, jetzt geht's los. Wir sind die Vorhut. Und hinter uns kommen alle die Rennfahrer, die dann eben die Tour über 3 Wochen lang begleiten. Und man sieht immer wieder, das wiederholt sich überall. Man muss die Leute da ein Stück weit hinführen und das führt meistens eher zum Erfolg, als wenn man mit dem kalten Eimer irgendwo an der Ecke steht und schüttet die einem über den Kopf, der es gar nicht haben möchte.
Erzähl mir was zum Thema unterschiedliche Zielgruppe, unterschiedliche Ansprache, was wir vielleicht vom Fernsehen lernen können.
Sehr guter Punkt. Vor allen Dingen war das ja am Anfang, als ich bei Sat.1 Frühstücksfernsehen gemacht habe, für mich auch so ein Thema. Ich wusste vielleicht die ersten 4, 5 Male gar nicht so richtig, welche Zuschauer eigentlich da vor dem Fernseher sitzen. Und da ist mir eine schöne Sache eben auch passiert, war eines meiner schönsten Learnings und die würde ich gerne so ein Stück weit auch erzählen. Ist, wir hatten ein Smartphone vorgestellt, was damals schon sehr, sehr teuer war, was heute auch noch teuer ist. Aber damals war das erste Mal, dass wir die 1.500-Euro-Grenze für ein Smartphone wirklich überschritten haben. Und bei mir war es so, das ist heute immer noch so, dass nach den Sendungen sehr stark über meine Performance, was habe ich berichtet, wie habe ich es berichtet, auf Social Media diskutiert wird. Und ein großer Diskussionspunkt war halt auch, hey, guck mal, du stellst jetzt hier ein Telefon vor für 1.500 Euro und mehr, das habe ich noch nicht mal netto zur Verfügung für unser Smartphone. Ich habe hier so und so viel Euro brutto und ich kann mir sowas gar nicht leisten. Und dann habe ich mich mit meinem Redakteur zusammengesetzt und habe gesagt, pass auf, wie können wir dieses Thema jetzt neu gestalten? Erklär mir doch mal, wer wirklich vor dem Fernseher sitzt. Und dann haben wir so ein Avatar gebaut. Der Redakteur und ich. Und dieser Avatar gilt als Grundlage für jegliche Auswahl, was ich wie präsentiere. Und das, was präsentiere, muss ebenfalls für die Zuschauer passen, genauso wie ich es präsentiere. Und das sind so diese 2 größten Learnings. Denn das, wie präsentiere, es muss sehr einfach sein. Es muss in einer sehr einfachen Sprache sein. Es muss sofort verständlich sein, weil ich habe im Fernsehen nur 6,5 bis 7,5 Minuten Zeit, bis zu 13 Produkte vorzustellen. Das ist also schon extremst viel. Produkte in wenig Zeit und damit fällt mir das natürlich viel, viel einfacher hinzugehen. Wir hatten dann von einem anderen Anbieter ebenfalls ein Smartphone, wo wir aber bewusst gesagt haben, wir nehmen es doch mal mit rein, um etwas zu testen. Und der Test war dahingehend, dass wir gesagt haben, ja, wir wissen, dass das ein sehr teures Smartphone ist, aber wir wollen uns auf die Nutzen und auf den persönlichen Vorteil einfach dieses Smartphones in dem größeren Segment konzentrieren, weil wir denken, dass diese Sachen später auch in günstigeren Smartphones zur Verfügung stehen. Und dann haben wir den Talk genau so aufgebaut und hinterher kam, obwohl das ein noch teureres Smartphone war, eine größere positive Welle zurück und sagten, hey, super, vielen Dank, dass du es uns jetzt schon vorgestellt hast. Und hoffen wir, dass vielleicht in 1 oder 2 Generationen des neuen Smartphones genau diese Features in den günstigeren Modellen zur Verfügung stehen. Was ich damit sagen möchte, ist, es ist extremst wichtig zu wissen, zu wem spreche ich, zu wem präsentiere ich, wie präsentiere ich. Zweitens ist sehr wichtig, die eigene Sprache dazu zu anzupassen. Und für mich nochmal persönlich als quasi als Personenmarke auch einen eigenen Charakter gegenüberzustellen und diesen Charakter eben auch darzustellen. Wen möchte ich darstellen gegenüber diesem Zielpublikum?
Wie sieht es aus? Also wir haben ja jetzt gesagt, Fernsehen wird immer da bleiben. Es könnte sich verändern in der Form, wie wir es konsumieren. Ich bin jetzt selbst ein großer Fan von On-Demand-Inhalten. Ich meine, wir produzieren Podcasts, wir machen Webinare und Co. Das kann man, also man kann es live, Podcast nicht, aber die Webinare kann man sich auch live anschauen. Aber in erster Linie achten wir natürlich darauf, dass sie auch im Nachgang abrufbar sind. Wenn wir aber jetzt mit Live-Formaten, über Live-Formate nachdenken. Beispiel, wir haben vorgestern in unserem YouTube-Account, mit dem wir jetzt seit 1,5 Jahren uns beschäftigen, endlich die 1.000 Follower geschafft. Ich glaube, das ist die Grenze, wo man anfangen kann mit Live-Formaten. Natürlich ist das jetzt intern diskutiert. Wir haben noch keine Entscheidung getroffen, inwieweit können wir unsere Webinare vielleicht auch noch streuen oder keine Ahnung. Auch man könnte die Podcasts live aufnehmen und die Leute können direkt zuhören, aber man kann perspektivisch, sie stellt sie halt nur on-demand im Nachgang zur Verfügung. Erzähl mir was zum Thema Primetime, Randzeiten in Bezug oder vor allem wegen genauer Planung. Was können wir da wieder lernen vom Fernsehen?
Also ein Punkt für mich ist, live ist eine völlig andere Geschichte. Wir machen das jetzt hier zum Beispiel als Aufzeichnung. Für mich persönlich gilt das aber als live. Das ist mein Mindset, was ich hier mit reinbringe. Das, was ich sage, muss sehr konzentriert und punktuiert eben auch sein auf den Punkt heraus, weil ich möchte nicht hinterher haben, dass gewisse Dinge rausgeschnitten werden. Das ist Nummer eins. Das ist meine Einstellung. Zweitens, wenn du von Webinaren sprichst, solltest du, glaube ich, 60, 70 Live-Webinare gehalten haben, vor allen Dingen nicht nur Webinare gehalten haben, sondern hinten auch, weil ich habe, glaube ich, 80 oder 90 Webinare selbst gehalten und ich habe hinterher gemerkt, das meiste Learning habe ich eigentlich mit der Frage- und Antwortrunde gemacht, wenn ich zugehört habe, welche Fragen mir gestellt worden ist zu meinem Thema, was ich vorher 45 oder 60 Minuten präsentiert habe und in der Regel dann nochmal 20, 30 Minuten hinten dran gekommen ist. Und somit konnte ich lernen, welche Gedanken meine Zuschauer und Zuhörer eben auch hatten. Das hat mir am meisten gemacht und das geht dir flöten, wenn du das einfach aufnimmst und quasi wie ein Video ausspielst. Das geht dir komplett flöten und du hast halt nicht dieses Marktgefühl, was gerade eben wichtig ist. Und genau das ist das, was ich halt auch im Live-Fernsehen eben so ein Stück weit liebe. Du kannst nichts mehr zurücknehmen. Es muss gut sein. Es muss sogar außergewöhnlich gut sein, aber es passieren menschlicherweise halt auch Fehler. Und glaube ich, diese Fehler haben mich zu einem besseren Menschen gemacht als meine großen Erfolge. Weil ich habe natürlich auch viele Fehler gemacht, gerade am Anfang. Und ich mache teilweise immer noch Fehler und ich lasse mich gerne darauf hinweisen. Aber das funktioniert halt nur im Live, weil du einfach das Marktfeedback nicht anders bekommst, als wenn du es live machst. Also ich mache auch LinkedIn-Live-Thematiken, wo ich wirklich auch die Leute reinhole. Die Leute sagen, hey, es ist das erste Mal, dass ich live irgendetwas gemacht habe über online. Also ich kann das nur einfach jedem empfehlen, weil das eine völlig andere Energie ist.
Das nächste Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde, da habe ich einen etwas außergewöhnlichen Bezug zu für einen Online-Marketer, ist das Thema Vorplanung. Warum? Der OMT bietet jetzt so knapp 1,5 Jahre eine Speaker Academy an. Also wir bilden Speaker aus und ich war natürlich selbst sehr erpicht drauf, da dabei zu sein, weil ich viel auf Bühnen stehe. Ich möchte auch besser werden. Ich bin Podcast hier, ich moderiere, ich mache Webinare und so weiter und fand, man kann so viel am Thema CI machen, man kann so viel an Professionalität arbeiten, aber wenn man schlecht auf der Bühne sich ausdrücken kann, schlecht inszeniert, das färbt ja auf die Wahrnehmung meines Wissens auch ab. Also ich kann noch so schlau sein, wenn ich es nicht richtig rüberbringe, denken die Leute nicht, dass ich schlau bin. Und daraus, also ich mache jetzt 15 Jahre lang Online-Marketing und vor 1,5 Jahren fing das so an, wo als Speaker muss ich mich viel besser vorbereiten, damit ich auch gut wirke. Ich muss es öfter üben, ich muss mich auf Eventualitäten vorbereiten. Und ich fing dann auch an, in meinem Online-Marketing-Denken mich besser vorzubereiten. Also tatsächlich gegenüber Kunden, ich habe das in gewissem Maße auch vorher gemacht, aber ohne groß darüber nachzudenken. Und ich glaube, gerade beim Fernsehen ist das Thema Recherche und Vorplanung, gerade wenn es neue Formate sind, ja vielleicht nochmal ein Ticken wichtig. Ich weiß nicht, ob es wichtiger ist, aber es ist ein wesentlicher Punkt, weil das, was du eben gesagt hast, live darf nicht, es muss gut sein, es darf nicht, dürfen keine Fehler passieren. Jetzt weiß ich nicht, ob im Fernsehen alles live ist, wahrscheinlich nicht, aber, also Filme ja eh nicht, aber ich sag jetzt mal andere Formate. Nichtsdestotrotz, was können wir da wieder lernen?
Ich glaube, ich habe ähnliche Speaker-Ausbildung gemacht, wie du es jetzt gerade eben auch besprochen hast. Ich habe 3 Jahre mit dem Thema beschäftigt und ich habe ja vorhin erzählt, dass ich über 20 Jahre lang quasi Zahlen, Daten, Fakten präsentiert habe, bis auf C-Level, auf Vorstandsebene und habe dann irgendwann mal festgestellt, das geht auch besser und anders und habe dann einen anderen Weg eingeschlagen. Was ich da gelernt habe, war einfach, mich auf das Publikum vollständig einzulassen, um zu wissen, was das Publikum möchte. Weil erst wenn ich das mit dem Publikum weiß, was das Publikum möchte, schaffe ich es auch, eine Verbindung herzustellen. Und das ist der zweite wichtige Punkt. Ich kann mit dem Publikum interagieren. Ich kann auch mal wirklich in die Zuschauer, in die Gesichter reingucken, kann mir ein bestätigtes Ja oder ein negierendes Nein einholen. Das schaffe ich aber nicht, wenn ich nicht weiß, wer im Publikum sitzt. Das schaffe ich aber auch nicht, wenn ich keine Verbindung damit eben auch habe. Und der dritte für mich entscheidende Punkt ist die Selbstsicherheit über das, was man ist. Erstens, und das ist der schwierige Part von den drei Dingen, ist, zu wissen, wer man selber ist, dass man eine einzigartige Persönlichkeit hat, dass man eine einzigartige Herkunft eben auch hat und einen einzigartigen Wissensstand eben auch hat. Das gibt und sollte einem Selbstbewusstsein geben. Und trotz alledem treten Menschen einfach noch super nervös auf, weil sie irgendwelche Schranken im Kopf haben, die sie einfach nicht gelöst werden, was natürlich, was du gerade eben auch schon gesagt hast, dazu führt, dass der Inhalt zwar gut ist, aber schlecht vorgetragen ist, was zu einer gesamtschlechten Note führt, wie in der Schule halt auch. Der Vortrag war gut, aber der war schlecht vorgetragen, also wird es wahrscheinlich mal eine befriedigende oder so vielleicht auch maximal ausreichend sein. Ich kann immer nur sagen, je häufiger man übt, je häufiger man einer Struktur folgt, je häufiger man übt, einer Struktur folgt und diese Struktur auf die eigene Persönlichkeit anpasst, folgt es automatisch zu einer größeren Selbstsicherheit und dann kann die Bühne noch so groß oder noch so klein sein oder vor einem Fernsehpublikum sein. Es wirkt einfach besser, weil man eben selbstsicherer geworden ist. Selbstsicherer im Thema und selbstsicher über sich selbst, weil man weiß, dass es funktioniert. Und ich folge, ganz ehrlich, ich folge auch einem System, wenn ich Produkte präsentiere. Und das habe ich mir selbst angeeignet und das habe ich mir von den Großen abgeguckt, von Apple, Tesla, Amazon, Jeff Bezos, Tim Cook, Phil, wie sie alle heißen, du kannst sie alle nennen, habe ich mir alles zusammengekramt und für mich genutzt. Und dadurch, dass ich diese Struktur für mich persönlich nutze, ist es egal, welcher Moderator oder welche Moderatorin neben mir steht, die alle unterschiedlich sind und die auch alle unterschiedliche Fragen mir stellen zu denselben Produkten. Aber dadurch, dass ich meine Struktur im Kopf habe, folge ich dieser Struktur sehr streng. Das kann auch schon mal dazu sein, dass ich dann auch den Interviewpart so ein Stück weit an mich heranreiße, weil ich denke, dass das dann eben den Vorteil für den Zuschauer eben auch ist. Und das gibt mir Selbstsicherheit und deswegen üben, üben, üben. Und dabei eine Struktur haben, die sich dauernd auf dich anpassen. Das gibt die größte Selbstsicherheit.
Ich glaube, ich kann an der Stelle mal ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen. Ich bin auf dich gekommen und wollte dich unbedingt in meinem Podcast haben mit dem Thema, weil ich einen Vortrag von dir zu dem Thema gehört habe. In diesem Vortrag hast du einen Satz mehr oder weniger so in der Art gesagt. Ich hoffe, ich gebe ihn richtig wieder. Eigentlich will ich nur fragen, was du damit genau meinst. Never change a running system, keep growing.
Also dieses Never Change the Running System kommt aus meinem alten Business heraus. Das ist eben die IT-Branche, das ist das IT-Projektgeschäft. Das ist einfach so dieses Thema Never Touch the Running System. Alles, was gut funktioniert. Aber der Punkt ist immer, ich darf es trotzdem anpassen. Und ich muss es, glaube ich, in der heutigen Zeit schneller überprüfen und anpassen, damit ich schneller wachsen kann. Also ich muss das Gute behalten und ich muss die Strukturen eben auch haben. Aber ich muss dadurch, dass die Welt sich schneller verändert, muss ich das, was ich notwendigerweise zu tun ist. Das muss nicht immer sein, dass es mir Spaß macht. Es muss auch nicht notwendiger sein, dass ich da liebevoll mit umgehe, sondern dass ich es einfach machen muss, weil es der Sache dienlich ist. Beispiel ist, vor 3 Jahren habe ich noch gar nicht auf LinkedIn gepostet. Um Sichtbarkeit, um meine persönliche Brand nach oben zu fahren, muss ich auf LinkedIn posten. Habe letztes Jahr damit angefangen. Mittlerweile habe ich da mittlerweile ein Faible drüber gefunden, dass es mir richtig Spaß macht. Aber ich glaube, ich habe anderthalb Jahre gebraucht, um dahin zu kommen. Heute habe ich ein System dafür entwickelt, wie ich LinkedIn-Posts mache, wie ich Facebook-Posts mache und solche Sachen. Und es funktioniert halt nur, wenn ich mein System, was ich vorhin beschrieben habe, beibehalte, das Gute nochmal verstärke und das, was notwendig ist, damit ergänze. Das sind so diese Dings. Und dann ist auch das Wachstum da ein Stück weit gesichert. Und das ist, glaube ich, das, was im Online-Marketing auch immer wieder hilft. Und deswegen rückwirken, was ich am Anfang schon gesagt habe, irgendwo starten, Zahlen überprüfen, anpassen, der Richtung folgen, was gerade gefragt ist. Und dann ist der Wachstum dementsprechend auch vorprogrammiert, aus meiner Sicht.
Inwieweit kann ich langfristige beziehungsweise auch äußere Einflüsse mit einplanen, berücksichtigen?
Äußere Einflüsse sind immer einzuplanen. Ich glaube, vor 2 Jahren wusste keiner, was ChatGPT ist. Und das ist, glaube ich, die größte Einflussnahme, die wir jetzt großzügig erleben. Mal abgesehen von Ukraine-Krieg oder von irgendwelchen Corona-Maßnahmen. Aber ChatGPT wird uns nachweislich und auch langfristig verändern und alle anderen von künstlicher Intelligenz. Ich muss das einfach nur für mich bewerten. Und dann bin ich wieder bei meinem System. Passt das in mein System rein? Muss ich es erlernen? Muss ich mich damit auseinandersetzen? Ich muss also offen sein für neue Themen. Ich muss, denn gerade je höher ich an der Spitze eines Unternehmens bin, und du hast es ja vorhin auch selber gesagt, guck mal, ihr habt jetzt auf YouTube die 1000-Marke-Grenze geknackt. Dafür habt ihr auch eine gewisse Zeit eben auch gebraucht. Ihr macht einen Podcast, der hat auch einen bestimmten Erfolg. Und all diese ganzen Dinge wird vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch kein Thema bei euch auf dem Schreibtisch gewesen sein. Aber dadurch, dass ihr dacht, hey, das müsste für uns funktionieren und wir können das nicht nur für ein paar Wochen oder ein paar Folgen machen, sondern wir müssen es langfristig anlegen. Dementsprechend ist es aber auch wichtig zu sagen, hey, ich weiß, dass ich Podcast mache, aber vielleicht gibt es demnächst mal bei Spotify eine Veränderung, dass ich vielleicht nicht nur hörend oder Audio-Files hochlade, sondern mittlerweile Video-Files hochlade, weil es das eben auch spannend ist. Und einige machen das ja schon. Also ist das eben auch die Einfluss. Also man muss immer überlegen, was funktioniert und was geht nicht. Und was kann man überhaupt gar nicht machen? Oder vielleicht, ich kann nur ein schönes Beispiel nennen, einer meiner Coaches, mit denen ich zusammengearbeitet habe, der ist Bauleiter und der bildet Bauleiter aus, also wirklich die Leute, die auf dem Bau so einen ganzen Bau eben auch leiten. Und er hatte mir eine Frage gestellt, du Sascha, du bist ja mit dem Thema künstliche Intelligenz, ChatGPT schon ziemlich weit vorne. Würdest du mir empfehlen, dass ich mich damit auseinandersetze? Und dann habe ich einfach nur gesagt, wie viele Leute in deinem Umfeld kennst du, die sich damit auseinandersetzen? Dann sagt er, gar keiner. Dann sagt er, habe ich die zweite Frage gestellt, habe ich gesagt, sag mal, wie viele Menschen kennst du in deinem erweiterten Umfeld, also Wettbewerber, Konkurrenten, Auftraggeber etc., die sich ebenfalls mit dem Thema ChatGPT oder künstlicher Intelligenz auseinandersetzen, sagt er ebenfalls keiner. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn du dich jetzt einfach mal jeden Tag 20 Minuten, 30 Minuten damit beschäftigst, das wären in der Woche vielleicht so 4, 5, vielleicht auch 6 Stunden, mal 4 Wochen im Monat, sind das also so ungefähr so 20 Stunden, die du dich jetzt einfach damit auseinandersetzt, könntest du dir vorstellen, dass du wahrscheinlich der Führende bist als Bauleiter, Coach in deiner Branche, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat? Sagt, ja, so könnte man das vielleicht sehen. Lange Rede, kurzer Sinn, Zeitsprung, der wird aktuell deswegen gebucht, weil er der führende Coach im Bereich Bauleiter-Coaching ist, der sich mit dem Thema ChatGPT auseinandergesetzt hat. Und der wird jetzt auf Speaking-Agenturen gesucht und gefunden und er kann mittlerweile Preise dafür vernehmen, wo ihm fast selbst schwindlig werden. Was ich da nur sagen möchte, ist, man braucht manchmal so ein bisschen kleiner Schubser, mal ein paar Sachen auszuprobieren. Und ich habe es jetzt auch deswegen so bewusst gesagt, jeden Tag eine halbe Stunde führt dazu, dass ich im Monat vielleicht 20 Stunden damit verbracht habe. Und damit zähle ich schon zu einer der Führenden in meiner Branche. Und das kann in vielen anderen Bereichen ebenfalls damit geschehen. Und deswegen sage ich, auf die Zukunft zu reagieren, ist immer sinnvoll.
Fernsehen, ich will gerade, wie ich die Frage am besten, oder den Satz am besten formuliere. Fernsehen nutzt ja auch weitere Channels zur Zuschauerinteraktion. Frage an dich, was zum Beispiel, also mir fallen spontan welche ein, aber das die Antwort würde ich dir überlassen, und was lernen wir wieder draus?
Also Punkt Nummer 1 ist Fernsehen, und das habe ich ja eingangs schon gesagt, Fernsehen lebt mehr oder weniger davon, dass es live ist. Also Sat.1 Frühstücksfernsehen, die ganzen Sachen werden gestreamt auf Join. Du kannst die dann, wenn du die sehen möchtest, kannst du die ja sehen. Manche Leute sind vielleicht zu diesem Zeitpunkt gar nicht vor dem Fernseher, haben vielleicht Schichtdienst, können sich es gar nicht angucken, kommen aber vielleicht nach der Schicht nach Hause und wünschen sich aber trotzdem vielleicht von 9 bis 12, weil sie da zu Hause sind, möchten sie trotzdem mit dem Thema Frühstücksfernsehen in Berührung kommen und können sich das aus der Konserve angucken. Was kann man daraus lernen? Multichannel ist keine Einbahnstraße mehr. Wir müssen alles ausprobieren, was gut funktioniert. Klar sind natürlich auch das mit Investitionen zu rechnen. Man kann natürlich nicht hingehen und kann sagen, okay, jetzt mache ich so einen Kanal auf wie Join. Und nach 6 Monaten funktioniert der nicht, dann dampfe ich den wieder ein, sondern ich muss es langfristig ansehen. Und wenn ich daran glaube, dass das zum Erfolg führt, weil ich sehe, dass vielleicht Wettbewerber oder in andere Branchen damit Erfolg haben, muss ich einfach dranbleiben. Und wenn ich einen ganz allgemeinen Trend sehe, und der Trend ist sehr sichtbar, wir haben auf der einen Seite große Streamingdienste wie Amazon Prime, Wir haben Netflix, wir haben RTL Plus, wir haben Join, wir haben viele andere Themen halt auch. Und die zeigen ja eigentlich das, was eigentlich produziert worden ist. Und die zeigen, dass die Nachfrage da existiert. Warum soll ich das also nicht anbieten? Und der andere Punkt ist noch, was andere ja auch noch machen, ist nicht nur die Konserve anzugucken. Hier komme ich eben durch ein Stück weit zu dem Vorteil, ist, dass du die ein oder andere vorproduzierte Folge dir als erstes angucken kannst. Du hast also einen zeitlichen Vorteil. Also das könnte ebenfalls auch noch eine Möglichkeit zu sein, viele Leute dazu informieren, wenn man sagt, hey, wenn du dich über diesen Kanal bei mir in Verbindung setzt, dann hast du einen zeitlichen Vorteil gegenüber alle anderen, die nicht der Community oder diesem Teil eben erfolgen. Und man sieht es ja auch gerade wieder als große Bewegung in Amerika. Das Thema Community-Bildung wird in Amerika mittlerweile extremst hochgehalten. Es schwappt jetzt so langsam auch nach Europa rüber und jetzt auch verstärkt nach Deutschland, weil eben das vielleicht auch ein Ausflug sein kann oder ein Ausweg sein kann zu den immer größer und steigenden Preise im Advertisement, dass man einfach seine eigene Community bildet, die das ganze Jahr bespielt, die vielleicht ebenfalls nichts kostet, oder einfach nur den Community-Betrieb, aber nichts kostet, aber auf der anderen Seite eben halt eine sehr starke Bindung eben erzeugt, die so vorher noch nicht da gewesen ist.
Wieder ein geiles Stichwort, Community. Auch hier der Verweis, vor ein paar Wochen haben wir eine coole Folge zu dem Thema gemacht, zum Thema Community Building. Wir packen es in die Shownotes. Ihr wisst, beim OMT, wir erleben das Thema Community. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wie kaum eine andere Marke im Netz, das vielleicht nicht, aber wir sind schon sehr, sehr umtriebig. Haben wir unsere Clubtreffen, wie wir es dann nennen, wo wir versuchen, die Community auch regional abzugreifen mit kleinen Veranstaltungen. Ich unterstreiche das zu 150%. Das habe ich auch schon in dem Podcast mit Sarah gesagt, dass man merkt, dass Marken, die sich viel mit der Community beschäftigen, A, einen super guten Rücklaufkanal haben, B, natürlich auch viele Influencer oder Corporate Influencer sind es ja nicht, aber viele Multiplikatoren haben, wenn es eine gut geschlägte Community ist und die Community auch einen Mehrwert aus der Community zieht. Und deswegen beschäftigt euch damit. Wenn ihr ein Produkt habt, die langweiligsten Produkte nutzen trotzdem auch andere Menschen und man kann sich austauschen darüber. Das Thema Community kann man, glaube ich, echt nicht hoch genug hängen. Doch, ich glaube, ich kann das so sagen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Sascha. Und zwar, bist du noch im Fernsehen unterwegs? Machst du das immer noch aktiv oder ist es vorbei?
Nein, also ich bin immer noch aktiv, um die Frage zu hören. Man muss mich noch ertragen, für alle, die mich nicht mögen, für alle, die alle zwei Wochen darauf warten, was gibt's Neues in der Technikwelt, die können sich freuen. Ich bin weiterhin dabei, nach über 5 Jahren. Und ich kann dir sagen, in 2 Tagen freier, ich meine, also am 12. Juli 2019 war mein erster Auftritt bei Sat.1 im Frühstücksfernsehen. Und dieses Jahr 2024, 5 Jahre später, am 12. Juli, feiere ich meinen 5-jährigen Bühnenauftritt, wenn man das so sehen darf. Und ich glaube, ich freue mich auch, dass ich weiterhin eingeladen werde, dass die Zuschauer mich mögen, dass die Zuschauer nicht nur böse nach jedem Talk sind und ihre Kommentare ablassen, die eher aus ihrer Persönlichkeit ziehen, als mich persönlich treffen, sondern die ziehen reich die Wasser raus. Und was ich halt immer wieder merke, und da sind wir bei dem Konsistenzthema, die Leute glauben mir, was ich sage, denn ich gehe hin und gebe dann hinterher auch nach den Sendungen noch Empfehlungen, die Leute gerne annehmen und schreiben mir danach, hey, das war eine super Empfehlung, vielen Dank, dass du mir das beigebracht hast, habe ich vorher so noch nie gesehen, gehört, und vielen Dank, dass du mir das beigebracht hast, hat mein Leben zu einem besseren Leben gemacht. Und da bin ich halt ziemlich stolz drauf und deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass ich weiterhin kommen darf. Und ich werde immer nur pro Sendung gebucht. Also ich habe keinen Jahresvertrag und jetzt kommt was ganz Spannendes dazu. Das heißt, für mich ist jeder Tag im Fernsehen, jede Vorbereitung zu diesem Talk, Tag Null. Das heißt, ich muss mich so anstrengen, ich kann mich nicht irgendwie ins gemachte Bett legen und sagen, ja, ich habe einen 6-Jahres-Vertrag oder einen 5-Jahres-Vertrag oder Jahresvertrag, sondern jeder Tag ist für mich Tag Null und es gibt mir halt zusätzlich zu dem Thema Live immer noch den größten Ansporn und ich glaube, ich würde es nie anders machen wollen.
In welcher Regelmäßigkeit sehen wir dich? 2 Wochen, hast du gesagt, immer freitags oder?
Genau, also 2-mal im Monat ist schon fast Pflicht und immer wieder freitags ist eigentlich quasi auch der konsistente Tag. Da haben wir irgendwann mal festgelegt, die Zuschauer mögen das. Die sind auch dann teilweise ganz verwundert, wenn es nicht der Wochentag Freitag ist, sondern einer der anderen Tage ist. Da wird dann gleich diskutiert, so nach dem Motto, hey, warum, weshalb, viel zu früh, habe ich mich gar nicht drauf eingestellt. Also auch da sind wir wieder, dass die Menschen ein Gewohnheitstier sind. Freuen sich ein Stück weit auch, wenn Freitag ist und alle 14 Tage ich sichtbar bin mit den neuesten Produkten. Und das ist eben auch das, was dazu führt, diese Beständigkeit und diese Regelmäßigkeit. Ja.
Wo kann ich das abrufen?
Sat.1 Frühstücksfernsehen hat eine eigene Mediathek oder auf saschazoeller.de/TV. Da sind alle meine letzten Auftritte, sind da nochmal als Mediathek, als persönliche Mediathek nochmal aufgeführt. Also saschazoeller.de/TV.
Super. Vielen, vielen Dank, Sascha. Danke vor allem für den Input. Hat viel Spaß gemacht, das Gespräch. Hat man, glaube ich, auch gemerkt. War ein reger Austausch und ich war sehr interessiert, dass ich bin immer nur das Spiegelbild meiner Community. Dementsprechend, ich glaube, das war eine coole Folge. Sascha, vielen Dank für deine Zeit.
Mario, ich danke dir für die Gelegenheit. Vielen, vielen Dank an die ganzen Zuschauer. Schön, dass ich da war.
Zum Abschluss der heutigen Folge mit Sascha noch der kurze Hinweis von mir auf unsere Webinarserie. Wir haben eben ein paar Mal über Webinare geredet. Ja, die sind bei uns live, aber auch in der Aufzeichnung verfügbar. Ich habe euch vor ein paar Wochen angekündigt, dass wir eine sehr große Webinarkampagne fahren und die ist zum Großteil jetzt live. Also wenn ihr das hier hört, nochmal, es ist jetzt wahrscheinlich Anfang August, wenn nichts dazwischen kommt. Und ich habe mal gelernt, eigentlich soll man das nicht sagen im Podcast, aber ihr kennt mich, ich bin da immer frei raus. Und Anfang August sollten die alle online sein, bis Ende des Jahres. Wir haben alle Slots belegt, das heißt Wissen, ja, kostenfrei, aber nicht umsonst. Kommt vorbei, hört euch das an. Lernt was und gebt mir Feedback, wie es war. Und wenn euch Themen fehlen, ihr wisst Bescheid. info@omt.de. Wir versuchen sie auf die Beine zu stellen. Wenn nicht mehr dieses Jahr, dann nächstes. In diesem Sinne, danke an die Community, dass ihr da mitarbeitet. Wir sind raus. Bis dann. Ciao, ciao.